Herzlichen Dank an Familie Kranzer und den Luca für das wunderbare Anspiel. Ich glaube, das war sehr eindrücklich. Genau. Bitte richtet das den Kindern auch noch aus, dass wir uns sehr gefreut haben, dass ihr das so gemacht habt. Und ich habe mir hier die Schriftrolle nochmal geholt, denn wir brauchen die gleich nochmal. Die heutige Predigt im Rahmen dieser Kampagne, dieser Aktion Ostern neu erleben, an der wir uns als Gemeinde ja beteiligen, steht unter der Überschrift die Ostersuche nach Gerechtigkeit. Hier hinter mir steht der Schriftzug. Und als ich, noch nicht. Danke. Ich habe mich gefragt, was ist Gerechtigkeit? In dieser Woche kam ein Mann zu mir in mein Büro. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Sozialarbeiterin bei der Diakonie in Darmstadt. Und der Mann hatte einen Brief dabei von der Stadt und er fragte mich, ob das, was da drin steht und was von ihm verlangt wird, ob das rechtmäßig, also gerecht sei. Er sollte eine vierstellige Summe Geld nachzahlen. Was war passiert? Der Mann lebte seit Jahren mit seiner Familie in einer Sozialwohnung. Mittlerweile waren seine Kinder relativ groß und nicht nur der Vater verdiente Geld, sondern auch die erwachsenen Kinder. Außerdem war der Mietpreis durch die lange Zeit, in der sie dort schon wohnten, sehr gering. Die Stadt Darmstadt erhebt in solchen Fällen eine Fehlbelegungsabgabe, also einen Betrag zusätzlich zur Miete. Gerecht oder ungerecht? Ein anderer Mann, den ich regelmäßig sehe, beziehungsweise seine Frau, weil sie immer den Schriftkram macht und zu mir ins Büro kommt. Aber der Mann geht arbeiten. Seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind denkbar schlecht, weil er nicht lesen und schreiben kann. Aber zu Hause herumsitzen will er auch nicht. Das bisschen Geld, das er als Helfer auf dem Bau verdient, kommt unregelmäßig. Manchmal in Raten zahlt der Arbeitgeber das aus. Mit dem Jobcenter, das den Rest zum Lebensunterhalt zuschießt, gibt es von daher regelmäßig Schriftverkehr. Und das Geld ist eigentlich immer knapp. Ist das gerecht? Wenn wir die Kinder im Kindergottesdienst oder daheim am Esstisch befragen, was gerecht ist, könnte die Antwort lauten, dass alle das Gleiche bekommen und niemand bevorzugt wird. Also die gleiche Menge Nachtisch, die gleiche Zeitdauer vor der Spielkonsole. Ich habe 3 Söhne großgezogen, ich weiß, wovon ich rede. Aber dass alle das Gleiche bekommen, kann ganz schön ungerecht sein, denn Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit. Und jetzt kommt das Bild. Das ist ein bekannter Cartoon, der verdeutlicht das recht gut. Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit. Gleich wäre, ich weiß nicht, ob ihr das gut sehen könnt von euren Plätzen, da stehen 3 Figuren, 3 Menschen am Spielfeldrand und wollen einem Sportspiel zugucken. Und da ist so eine hohe Wand vor ihnen und einer ist ganz klein, einer ist so mittelgroß und einer ist groß. Und sie haben alle 3 Kisten, auf denen sie stehen, damit sie über diesen Zaun gucken können. Und der Kleinste kann trotz Kiste nichts sehen. Also bauen sie um offensichtlich und stellen den Kleinsten auf 2 Kisten, sodass er auch drüber gucken kann. Und die anderen können sowieso schauen. Der eine mit einer Kiste und der andere braucht gar keine Kiste. Das ist dann gerecht. Alle bekommen das, was sie brauchen. Ich glaube, dass die biblische Definition von Gerechtigkeit eher diesem Satz entspricht. Alle sollen das bekommen, was sie brauchen. Und das kann höchst unterschiedlich sein. Gottes Gerechtigkeit ist eine schenkende Gerechtigkeit. Man kann sie nicht durch Leistung verdienen. Sie wird geschenkt in einer Person und diese Person heißt Jesus. Jetzt können wir das Bild wieder wegklappen. Ich lese aus Lukas 4. Wir haben Texte davon schon gehört. Lukas 4 entstammt die Szene, die wir gerade gesehen haben. Und der Text, der auf der Schriftrolle aufgeschrieben war, der zitiert wurde, stammt aus Jesaja 61. Wenn ihr das in eurer Bibel mitlesen wollt. In Lukas 4 heißt es, und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, also nicht so, sondern eher so, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus steht am Lesepult. Nachdem er diesen Predigttext gelesen hat, blickt er in die Gesichter der versammelten Menge. Die Gottesdienstbesucher warten gespannt und voller Vorfreude auf seine Predigt. Was wird er gleich sagen? Wie wird er diesen Text auslegen? Mit was bringt er uns heute zum Staunen? Denn man hat ja schon viel von ihm gehört und hat ihn schon oft erlebt. Aber ein Satz genügt und dann verlässt Jesus den Platz vorne schon wieder. Man hat ja nicht mit Tomaten oder Eiern nach ihm geworfen. Man hat ihn auch nicht mundtot gemacht oder aus der Synagoge geworfen. Nein, es genügt ein einziger Satz. Und mit diesem einen Satz ist alles gesagt. Und dieser eine Satz von Jesus geht so. Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Mit diesem Satz endet die Antrittspredigt von Jesus noch bevor sie begonnen hat. Er hat sie in Nazareth, dem Ort, wo er aufgewachsen ist, gehalten. Und es ist wahrscheinlich die kürzeste Predigt, die jemals gehalten wurde. Und das von Jesus höchstpersönlich. Er hält also diese Einsatzpredigt. Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Jesus wählt diese Einsatzpredigt, weil er weiß, dass jedes weitere Wort ein Wort zu viel wäre. Denn jede weitere Auslegung, jeder weitere Kommentar würde die Wirkung seiner Schriftlesung nur wieder abschwächen. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind. Den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus weiß, dass mit der Schriftlesung aus Jesaja 61 alles gesagt und getan ist. Denn gerade in dem Moment, als Jesus die Jesaja-Stelle vorliest, ist ihre Botschaft bereits in Erfüllung gegangen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Anwesenheit, mit seiner Präsenz hat sich diese Verheißung erfüllt. Denn Jesus ist nicht nur der Bote dieser Worte, er selbst ist die Botschaft. Jesus ist nicht nur der Bote, er selbst ist die Botschaft. Diese traumhafte Vorstellung, von der Jesus hier spricht, ist mit ihm Realität geworden. Dieses Versprechen hat Jesus mit seiner Person und mit seinem Leben eingelöst. Und zwar heute, jetzt, auch für uns. In seiner Schriftlesung spricht Jesus 4 Personengruppen an und die schauen wir uns gerade noch mal an. Er spricht zu den Armen, den Gefangenen, den Blinden und den Unterdrückten. Das sind 4 Personengruppen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Das Lukas-Evangelium macht deutlich, Jesus hat eine gewisse Vorliebe für diese Menschen. Es sind 4 Personengruppen, über die wir schnell denken können, dass wir nichts mit ihnen zu tun haben. Denn die meisten von uns sind nicht arm, auch nicht gefangen oder blind und ebenso wenig unterdrückt. Gilt dann der Bibeltext nicht für uns? Ich denke, wir können die Aussagen auf verschiedene Weise hören. Es sind verschiedene Ebenen oder Perspektiven. Die eine Perspektive ist die materielle und körperliche Ebene. Aber die zweite ist die geistliche Ebene. Könnte es sein, dass Jesus mit seinen Worten eine Aussage darüber trifft, wer wir alle vor Gott sind? Was wäre, wenn Gott uns tatsächlich als Arme, Gefangene, blinde und unterdrückte Menschen ansieht? Ja, was wäre dann? Dann würde der Bibeltext aus Jesaja nicht nur eine Aussage darüber treffen, wer wir vor Gott sind, sondern dann würde Jesus auch etwas darüber aussagen, wer wir sein werden. Denn mit seinen Worten nimmt Jesus das, was noch nicht ist, als das, als ob es schon wäre, damit es wird. Er verkündigt den Armen gute Nachricht, den Gefangenen Freiheit, den Blinden, dass sie sehen. Und den Unterdrückten verheißt er, frei zu sein. Nochmal, Jesus nimmt das, was noch nicht ist, als das, als ob es schon wäre, damit es wird. Und damit malt er ein farbenfrohes Bild von der Zukunft. Einer Zukunft, die heute beginnt. Einer Zukunft, die mit Gottes Hilfe in unserer Gegenwart anfängt und sie zu einer besseren, gerechteren Welt macht. Schauen wir die vier Aussagen zu den vier Personengruppen genauer an. Der Geist des Herrn ruht auf mir, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Es stellt sich die Frage, was eigentlich das Gute an der guten Nachricht für die Armen ist. Ist es, dass sie reich sein sollen? Ist es, dass sie ihre Armut ertragen können? Ist es, dass sie nicht verlernen zu lachen, trotz ihrer Armut? Ja, was ist das Gute an der guten Nachricht für die Armen? Die Armut, von der Jesus hier spricht, meint nicht nur einen Mangel an Besitz. Sie meint den völlig Besitzlosen, den Bettelarmen. Und diesen völlig Besitzlosen, diesen Bettelarmen spricht Jesus die gute Nachricht zu. Glücklich seid ihr, die ihr völlig besitzlos und bettelarm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Das Gute also an der guten Nachricht für Arme ist die Zusage, euch gehört das Reich Gottes oder ihr gehört zu Gott. Und arm sein vor Gott klingt dann in zwei Aspekten. Da ist zum einen der Klang der geistlichen Armut, die Einsicht, dass ich Gott nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen habe und ganz auf sein Erbarmen angewiesen bin. Denn vor Gott bin ich arm, arm an Liebe, arm an Freundlichkeit, arm an Treue. Und weil ich arm bin, bin ich jeden Tag neu auf Gottes reiche Gnade angewiesen. Das zu erkennen, macht mich zu einem Menschen, in dem Gottes Gnade reichlich am Wirken ist. Die Einsicht meiner geistlichen Armut lässt mich zu Gottes Reich dazugehören. Es ertönt hier aber auch der Klang der leiblichen Armut, der Freudenton, dass bedürftige Menschen einen besonderen Platz im Herzen Gottes haben. Es sind Menschen ohne Geld, Essen und Zuhause, Verstoßene, Geflüchtete, Fremde. Und die gute Nachricht für all diese Menschen lautet: Gott hat euer Elend gesehen, er ist euch nah und nimmt sich eurer an. Die zweite Gruppe. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Gefangenen zuzurufen, dass sie frei sind. Überall dort, wo Menschen Jesus begegnen, werden sie von Gefangenen zu Freien. Die Bibel ist voll mit diesen Geschichten. Und dieses göttliche Prinzip zieht sich bis in unser Heute. Eine Jesus-Begegnung ist ohne dieses Freiwerden gar nicht denkbar. Denn in der Begegnung mit ihm nimmt mich Jesus mit auf einen Weg, auf den Weg von der Wüste ins verheißene Land, auf dem Weg vom Exil zurück in die Heimat, auf den Weg von meinen Gefängnissen und Kerkern in die himmlischen Paläste Gottes. Doch worin sind Menschen überhaupt gefangen? Was ist vielleicht unser Kerker? Einige sprechen vom Gefängnis ihrer selbst. Sie sind oder fühlen sich gefangen im falschen Körper. gefangen in Minderwertigkeit, gefangen in Selbstablehnung. Sie sehnen sich nach Annahme ihrer selbst und nach Annahme durch andere. Das ist ihr Weg in die Freiheit. Andere reden vom Gefängnis ihrer Zeit, das, was der Zeitgeist ihnen vorgaukelt, wie ein gelungenes Leben auszusehen hat, das setzt sie unter Druck. Sie kommen mit den Idealen ihrer Gesellschaft nicht klar und doch wollen sie dazugehören. In der Zugehörigkeit sehen sie ihren Weg in die Freiheit. Und wieder andere sprechen vom Gefängnis ihres Glaubens. Die ungesagten Regeln, die das Miteinander ihres Glaubens bestimmen, können sie so nicht mehr akzeptieren. Der Machtmissbrauch, den sie erfahren haben, bringt sie an ihre Grenzen. Und die ganzen leeren Versprechungen haben sie ebenfalls satt. Und doch sehnen sie sich nach etwas Beständigem, nach einem Halt. Denn darin sehen sie ihren Weg in die Freiheit. Was wäre, wenn an die Person von Jesus Annahme, Zugehörigkeit und Halt geknüpft sind? Dann wäre in Jesus der Weg in die Freiheit, der Weg aus diesen Gefängnissen zu finden, für mich und für andere. Und wenn wir das glauben, dann gilt es genau das zu verkündigen. Das gilt es von den Dächern zu rufen. Das gilt es zu den Menschen zu bringen, die diese Freiheit noch nicht kennen. Jesus macht unseren Gefängnissen und Kerkern ein Ende und er versetzt in die wahre Freiheit. Drittens, den Blinden geht ein Licht auf. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden. In eine Zeit hinein, in der Blindheit ein Massenphänomen war, erhält diese Verheißung noch mal mehr Gewicht. Wegen mangelhafter Ernährung und schlechter Wasserqualität waren zur Zeit von Jesus viel mehr Menschen blind als heute bei uns. Und in der Antike war eine übernatürliche Wunderheilung der einzige Ausweg aus dieser Blindheit. Wahrscheinlich gehören Blindenheilungen auch deshalb zu den häufigsten Wundern, die Jesus getan hat. Aber in vielen dieser Berichte hat die Rede von den Blinden, deren Augen aufgetan wurden, nicht nur eine körperliche, sondern auch eine geistliche Komponente. Jesus spricht neben körperlichen, äußerlichen Augen auch von geistlichen inneren Augen, die Heilung brauchen. Der blinde Fleck zu meinen, ohne Gott auskommen zu können. Der blinde Fleck, Gott für tot erklärt zu haben. Dieser blinde Fleck braucht Heilung. Er braucht Heilung, damit Menschen Gott als ihren Schöpfer, Erhalter und Erlöser erkennen. Und diese Heilung geschieht durch Jesus, der Licht in meine Finsternis bringt. In die Finsternis meiner Schuld, meiner Scham, meiner Angst, meiner Sorgen und Nöte. Denn Jesus ist das Licht, das mir blinde Menschen aufgeht, mein Leben erhält, die Schatten vertreibt und Farbe ins triste Grau meines Lebens bringt. Sich nicht von irgendwas, sondern von Gottes Liebe erleuchten zu lassen, das soll das Ziel meines Lebens sein. Damit ich wie der Mond, der von der Sonne angestrahlt wird, Gottes Licht in das Dunkel dieser Welt weitergeben kann. Der Geist des Herrn ruht auf uns. Im Text steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, den Unterdrückten Freiheit zu bringen. Das war gerade schon mal die Rede von der Freiheit, die Freiheit für Gefangene. In der Tat. Diese Wiederholung ist Absicht. Hier klingt ein weiterer Bezug zu Jesaja 58, Vers 6 an, wo Gott sein Volk und die Gemeinde auffordert, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. In diesen Worten spitzt sich etwas zu, was schon angeklungen ist. Der Geist des Herrn ruht nicht nur auf Jesus. Er ruht auch auf denen, die ihm nachfolgen. Christenmenschen der heutigen Zeit sind Geistträger Gottes. Und dieser Geist sendet uns zu den Unterdrückten, um ihrer Unterdrückung, ihrer Armut, ihrer Gefangenschaft, ihrer Blindheit oder was es sonst noch ist, ein Ende zu bereiten. Die Unterdrückten fassen all diese Menschen zusammen, von denen bereits die Rede war. Die Unterdrückten sind im eigentlichen Sinn nicht eine vierte Personengruppe. Sie sind die Zusammenfassung all derer, für die Jesus auf die Erde gekommen ist und für die er dich und mich in diese Welt sendet. I have a dream. So beginnt eine der größten Reden der Menschheitsgeschichte. Immer wieder in der Geschichte haben sich Menschen vom Geist Gottes bewegen lassen, ihr Leben für eine gerechtere Welt einzusetzen. Und zwar solche Menschen, die zuvor selbst ihre Armut vor Gott erkannt haben und die von ihm mit neuem Leben beschenkt wurden. Gott hat den Traum, dass uns die Armut und Gefangenschaft von Menschen nicht kalt lässt, sondern zum Handeln bewegt. Er hat den Traum, dass seine Kinder ein Licht für die werden, die im Dunkeln leben. Ist das auch dein Traum? Dann lass diesen Traum wahr werden, mit uns gemeinsam, mit Gottes Hilfe. Denn die Ostersuche nach Gerechtigkeit beginnt und endet mit Jesus. Mit ihm kommt eine bessere Welt in unser Heute. In Jesus trifft unser Traum auf Gottes Versprechen, dass diese bessere Welt, das Reich Gottes, möglich ist. Und zwar heute. Amen.